Urologisch, der Urologie-Podcast mit freundlicher Unterstützung der Accord Healthcare GmbH.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Urologisch-Podcast. Hier spricht Christian Wülfing aus Hamburg-Altona. Ich bin Urologe hier und ich habe die große Freude, dass in dieser kleinen Miniserie heute zu Gast ist ein wirklich sehr, sehr netter Mensch, ein lieber Kollege und Freund, nämlich Professor Markus Gräfen aus der Martini-Klinik. Lieber Markus, herzlich willkommen im Urologisch-Podcast.
Ja, vielen Dank für deine sehr netten, ich muss sagen, kann ich nur zurückgeben. Du bist auch ein sehr netter Kollege und Interviewer und wir wohnen ja auch mehr oder weniger in der Nachbarschaft, sowohl was unsere Kliniken angeht, als auch persönlich. Und ich bin sehr froh, dass ich eingeladen wurde von dir.
Sehr gerne, lieber Markus. Weißt du, es ist gute Tradition hier, dass der oder diejenige sich hier mal vorstellt. Ich weiß, die meisten dürften dich kennen, aber sei doch nochmal so nett, weil die Geschichte ist gar nicht so uninteressant. Wie ist Markus Gräfen eigentlich zur Urologie gekommen?
Oh je, das habe ich schon fast vergessen. Also ich bin in die Urologie gekommen, ich habe in Bonn studiert. Ich bin im Hunsrück aufgewachsen. Ich war der Erste, der überhaupt Abitur in meiner Familie hatte. Wollte eigentlich Architektur studieren, habe aber über den Medizinertest den Studienplatz angeboten bekommen. Dann dachte ich, guck's dir mal an, das hat mir gut gefallen. Und dann fand ich die Urologen damals in meiner Studentenzeit cool. Hermann van Aalen, Georg Schöneich und so weiter in Bonn. Und dann dachte ich,
du weißt, dass Hermann van Aalen mein Doktorvater ist.
Das, ich sag mal so, ich weiß, dass du natürlich deine Verbindung zu Münster hin hattest und das war für mich so ein Role Model. Und da bin ich dann bei geblieben und letztendlich dann nach Hamburg gekommen, weil ich auch Hartwig Huland mal gesehen hatte und den super beeindruckend fand. Und das war ja auch für meine weitere Laufbahn dann prägend.
Weitere Laufbahn ist, glaube ich, steht im absoluten Zentrum die Martini-Klinik, euer Konzept. Prostatazentrum, sich frühzeitig darauf zu spezialisieren, die operative Therapie des Prostatakarzinoms, Klammer auf, aber nicht nur, Klammer zu, zu machen. Ne? Es waren so, wann ist die Martini-Klinik gegründet?
Wir haben tatsächlich dieses Jahr unser 20-jähriges Jubiläum. Also die Idee dahinter war eben, dass wir so nach amerikanischem Vorbild, ich war ein Jahr im Memorial Sloan Kettering bei Peter Scardino, Huland selber war in Stanford gewesen und wir haben gedacht, wir wollen uns da weiter spezialisieren. Huland war ja damals schon so sozusagen der Prostata-Papst und wir hatten sehr viele Patienten zur radikalen Prostatektomie und auch Diagnostik etc. Und haben dann mit dem Vorstand hier gesprochen und gesagt, können wir nicht unter dem Dach der Universität auch uns mehr fokussieren? Und das war dann der Beginn der Martini-Klinik. Wie gesagt, 20 Jahre. Mittlerweile, wir verstehen uns mehr so als mittlerweile Integrated Practice Unit, wie es so schön heißt. Also wir wollen alles unter einem Dach anbieten, von Diagnostik über natürlich operative Therapie, aber auch Strahlentherapie, OK-Therapie, Gunnin von Amtsberg beispielsweise, von onkologischer Seite ist auch bei uns. Ein breites Spektrum jetzt hier und macht Spaß, eine tolle Truppe. Du kennst ja alle eigentlich aus unserer Truppe und wir haben schönes Arbeiten.
Ja. Toll. Nee, ist toll. Neubau habt ihr auch, wo ihr kürzlich eingezogen seid. Also das ist schon ein tolles Konzept. Und wir wollen, also ich will mal so einsteigen. Wenn du jemandem sagen müsstest, sag mal, was hat sich eigentlich bei der radikalen Prostatektomie seit deiner ersten, die du gemacht hast, das war vermutlich, weiß ich nicht, um die Jahrtausendwende, kurz vorher, kurz nachher, ich weiß es nicht, aber so in dem Dreh. Was hat sich bei der radikalen Prostatektomie eigentlich in den letzten 25 Jahren geändert? Weil die Antwort lautet ja nicht nichts.
Nein, weiß Gott nicht. Nein, da hat sich natürlich, also ist immer so, das Allerwichtigste für mich ist natürlich die Implementierung der Robotik. Also ich komme ja selber aus der offenen Schule, der Papst für die offene radikale Prostatektomie, Nervschonung, diese Sachen hat er ja in Deutschland implementiert damals. Und dann kam er eben parallel und wir hatten ja ein sehr gutes Programm für die offene, muss man sagen, mit guten Ergebnissen. Und trotzdem war er visionär genug zu sagen, da kommt was. Das war damals Peter Hammerer noch hier auch. Die Robotik und dem sollten wir uns annehmen. Ich selber mache das nicht mehr, aber kümmert ihr euch mal drum. Da hat er so ein bisschen rumgedümpelt, dieses Einführen, muss man sagen, weil da gab es keine Standards, Proctoring, all diese Sachen, OP-Videos gab es ja alles damals gar nicht. Das ist nicht für uns. Und ja, das ist für mich der große Schritt. Also das war die Einführung der Robotik. Wir selber machen jetzt seit 90% robotisch. Wir haben viel dazu an wissenschaftlichen Analysen auch gemacht. Sehr klar das ganze Programm wissenschaftlich begleitet von onkologischen Ergebnissen, von der Morbidität, Blutverlust und dergleichen. Also das ist für mich der wichtigste Schritt eigentlich, was die Radikale
Ich will
angeht.
trotzdem
Plus
in der Frage, Markus, entschuldige, ich will kurz in der Frage doch noch mal ein bisschen zurückspulen. Wenn wir mal kurz die Zeit vor den Robotern sehen, also am Tag bevor der erste Roboter kam, was hättest du gesagt, was die Prostatektomie verändert hat? Weil du hast eben schon so Stichworte gesagt, der Nerverhalt. Ich erinnere mich an zahlreiche OPs mit meinem Chef, Professor Hertle seinerzeit, und der mir dann immer erzählte, er wäre auch mal bei Pat Walsh gewesen. Ich habe vergessen, wo das nochmal war. Mayo Clinic,
John
glaube ich,
Hopkins,
ne?
was? John Hopkins
John
in
Hopkins,
Edinburgh.
genau.
Ja.
Und der hätte so die Augen geöffnet mit der apikalen Anatomie der Prostata.
Ja, also das war ja gerade alles so in den Anfang, also wenn wir in dieses Historische gehen, das liebe ich ja auch, muss ich sagen. Ich habe viel mit Walsh auch gesprochen, habe dann auch mal live voroperiert im Karolinska und er war der Moderator dieser OP. Kannst du dir vorstellen, wie mir ich schlief in der Nacht davor, war alles sehr, sehr gut. Wie auch immer, Pat Walsh hatte ja damals, das war so ja Ende der 80er eigentlich oder Mitte der 80er, diese ganzen anatomischen Studien mit Pete Donker. Also lustige Geschichte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben. Also
Ja, mach, erzähl,
Pat Walsh
super.
hat er mir dann auch erzählt, die Geschichte, und man kann das alles auch nachlesen. Fantastisch. Pat Walsh hatte auf dem amerikanischen Urologenkongress im Restaurant abends gesessen. Alle Tische waren besetzt und dann kam ein sag mal, Herr dort rein und wollte sich irgendwo setzen, nur es war nichts frei und er guckte so rum und Pat Walsh sagte, komm, setz dich doch zu uns. Bist auch Urologe? Ja, bist auch Urologe. War es Piet Donker? Piet Donker seines Zeichens war Urologe in Holland, der auf dem Kongress dort war. Und so kamen die ins Gespräch und Piet Donker hatte irgendwie das Hobby, dass er so plastinierte. Und so kamen die ins Gespräch und als Walsh dann bei ihm war in Holland, haben sich getroffen auch auf dem Kongress. Und dann haben die zusammen Prostatengewebe an Föten tatsächlich, also völlig wahnsinnig, diese Anatomie versucht zu plastinieren mit der Idee, Patrick Walsh, also damals glaubte man ja, dass die Erektionsnerven durch die Prostata ziehen. Patrick Walsh, als der große Prostatektomeur damals, hatte neben der Beschreibung des Plexus Santorini auch erlebt, dass einige seiner Patienten potent waren. Er sagte, irgendwas kann da nicht stimmen an unserem Dogma. Und hatte dann eben Piet Donker getroffen, die haben diese Plastinierung gemacht an zwei Präparaten letztendlich, haben gesehen, dass die Nerven außerhalb der Prostata laufen. Dann ist er in diesem Wissen zurückgefahren nach Baltimore und hat gesagt, okay, ich weiß jetzt anatomisch, dass sie außerhalb unmittelbar rektolateral der Hauptanteil laufen. Ich versuche jetzt die nervschonende OP zu machen. Und das war der Beginn letztendlich der Ära, zusammen natürlich mit diesen anderen vielen Dingen, also Beschreibung des Plexus Santorini, was vorher schon alles beschrieben war. Also es gibt diese wunderschönen Kupferplatten, die hatte Huland uns damals immer gezeigt, von dem Anatom Konrad Müller aus Koblenz. Die sind in irgendeinem Archiv in Berlin und da sind eigentlich schon an Pferden dargestellt, wo die Nervi irrigentis laufen und der Plexus Santorini und so weiter. Das wurde wieder entdeckt sozusagen von Patrick Walsh, aber dann eben auch so wieder entdeckt, dass es ja der Welt zugänglich gemacht wurde und dieses Wissen dann da war und die Ära der nervschonenden, der sogenannten anatomischen radikalen Prostatektomie mit Apex-Präparation, Schließmuskelpräparation, etc. ihren Weg nahm, weil vorher war es eine gruselige, blutige Angelegenheit, die auch oft dann gar nicht durchgeführt wurde, weil zu gefährlich, weil zu komorbiditätsbehaftet oder zu morbid.
Super spannend. So, und ich glaube, du wirst mir recht geben, dass diese ganzen Erkenntnisse dann schon die Radikalprostatektomie vorangetrieben haben. Du hast erzählt, Huland, der Nerverhalt, diese Fokussierung darauf. Ihr hattet natürlich auch immer eine gute Datenbank und diese Sachen. Und dann kamen die Roboter, ne? Was haben die Roboter eigentlich verbessert? Weil ja immer so gesagt wird auf der Homepage eines Krankenhauses, ja, wir haben besonders gute Sicht und besonders schonend.
Also ich glaube, dass am Ende des Tages, also wie es immer so schön heißt, in allen Reviews und in allen Vorträgen, das Wichtigste ist die Erfahrung des Operateurs oder der Operateurin. Keine Frage. Und das ist ein Werkzeug. Aber wenn man es so vielleicht ein bisschen plakativ sagen möchte, die schlüssellochchirurgischen Vorteile, also geringerer Blutverlust, vielleicht auch eine bessere Sicht, wobei das kann man sicherlich diskutieren. Plus die Freiheitsgrade der Bewegung bei einer offenen Operation werden miteinander kombiniert. Wobei wir wissen das alle, wenn man eine Robotik einführt, wenn man da noch nicht viel Übung hat, das ist eben sehr mühsam und insbesondere, ich habe viele Zentren auch, ich bin ja auch Proctor eben für die Robotik begleitet. Wenn offenen auf die Robotik umgeswitcht wird, da ist man schon gelegentlich am Zweifeln, ob das wirklich der richtige Weg ist, weil man hat ja eigentlich eine gute Technik, das funktioniert ja auch, das gut, wenn man gut offen operiert, aber dann umzuswitchen, hat eine gewisse Lernkurve. Wenn man die gemeistert hat, wenn man alles zusammenzählt, und ich darf sagen, wir haben uns da wirklich viel mit beschäftigt, weil wir natürlich immer in diesem Prozess auch waren. Wir haben eine Datenbank, alle Patienten bekommen diese Prompts vorher und im Verlauf, und dann haben wir stratifiziert nach OP-Technik, nach Operateuren und so weiter. Wenn man alles zusammenzählt, muss man sagen, es ist am Ende des Tages Kontinenz, haben wir keinen Unterschied gesehen, bei den Heilungsraten nicht. Wir haben nur Nuancen bei der Potenz gesehen, aber eben auch im Verlauf, was so Lymphozellen, Blutverlust, Katheterverweildauer, das Drumherum auf jeden Fall besser. Und der andere Punkt, glaube ich, der ganz wichtig dabei ist, das ist die Reproduzierbarkeit. Wir wissen, weiß nicht, wie deine Erfahrung, du hast laparoskopisch operiert, früher die Radikalen, wir haben ja, ich komme ja aus der Offenschule. Und natürlich, auch wenn man das oft gemacht hätte, konnte es da auch bluten. Die Blutverlust war einfach höher als in der Schlüssellochchirurgie. Und dadurch, dass es wenig blutet, kann man besser sehen. Das ist alles viel, soll ich sagen, ich sage mal so, zivilisierter als dann letztendlich die offene Operation.
Für mich ist es so, ich habe ja auch erst offen, dann laparoskopisch, dann Da Vinci. Und ich finde so, es ist wirklich auch bei mir natürlich in einem viel, wenn du so willst, kleineren Setting, wobei wir in Münster seinerzeit auch wirklich viele OPs hatten. Ist es so, dass natürlich würde ich auch immer sagen, die offene OP ist auch super. Ne? Wenn du die Prinzipien verstanden hast und dein Training hast und da gute Operateure und so weiter, alles wunderbar. Ich hatte so den Eindruck, dass der Schritt zur laparoskopischen schon auch ein Vorteil war, wegen eben dieser minimalinvasiven Vorteile. Allerdings jetzt im Rückblick auf die Roboterentwicklung und die Evolution haben wir natürlich viel präzisere Anastomosen. Ne? Allein die Nahttechnik, wie man sich da im Laparoskopischen da auch einen abgebrochen hat, das muss man leider sagen. Und das hat natürlich auch, glaube ich, Anastomosenqualität gebracht mit dem Roboter. Und ich finde, dass die Frühkontinenz ein großes Thema auch ist. Geht irgendwie besser.
Ja, also stimme ich dir absolut zu. Ich habe ja diese Erfahrung dann mit der Laparoskopie nie gemacht. Also deswegen, ich habe es nur immer gehört und habe es natürlich auch gesehen. Wir hatten ja so Live-OPs, wo dann Kollegen laparoskopisch konventionell operiert hatten. Ich hatte die offene voroperiert und so weiter. Und da muss ich sagen, ja, da war die offene schon ganz gut auch. Und dieses gerade Anastomosen-Nähen schon stelle ich mir sehr schwierig.
War echt schwierig. War schwierig. Musste man viel üben. War schwierig so. Ne? Sag mal, Markus, was ich nochmal so frage, ich glaube auch einen Trend zu sehen, so in den letzten Jahren, und das ist der, würdest du das auch als Stadienshift nehmen? Und damit meine ich jetzt eher, dass man sagt, die Low-Risk-Fälle werden eher nicht mehr so viel operiert, aber bei den High-Risk-Fällen wird schon noch mehr operiert als früher. Ist das so?
Absolut. Und das wäre, du hast ja gesagt, was jetzt sich verändert. Das eine war ja das Technische letztendlich von der offenen zur Robotik. Und das andere, wie du sagst, sind halt die Indikationen dazu. Ne? Ich war ja früher, ich habe die Ehre ja auch miterlebt, wo dann der PSA-Wert so eingeführt wurde und alle irgendwie Gott froh waren, dass wir die Patienten nicht mehr in weit fortgeschrittenen Tumorstadien dann entdeckt haben, bis dann die ganze Diskussion kam über Diagnostik, über Therapie, die Screening-Studien kamen raus und wir haben dann gelernt, dass wir plötzlich auf der anderen Seite ein mögliches Problem oder ein Problem hatten oder haben. Das ist eben über Diagnostik und über Therapie und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren das alles ganz gut gelernt haben und die Indikationen dazu geändert haben. Du hast es gerade schon gesagt, Low Risk, mehr Richtung aktive Überwachung, aber eben auch die Indikation so zu den lokal Fortgeschrittenen. Wir haben ja jetzt jüngst auch die Studie auf dem ERU vorgestellt mit den Oligometastasierten, die auch einen Überlebensvorteil durch die primäre radikale Prostatektomie haben im Vergleich zu medikamentöser Standardtherapie. Also da hat sich viel in diese Richtung verschoben, das muss man schon sagen. Und was ich gut finde.
Ich habe so an einer anderen Stelle im Podcast mit der Strahlentherapeutin nochmal so gesagt, weißt du noch, als wir früher immer die Schnellschnittpause abgewartet haben und dann bei positiven Lymphknoten abgebrochen haben?
Ja.
Also ich weiß das noch. Ist lange her, aber das war so oder?
Ja, klar.
Also das leitet ja ein bisschen über in das Verständnis, dass wir auch bei fortgeschrittenen Stadien trotzdem die Prostatektomie machen würden. Bis hin, magst du vielleicht auch nochmal kommentieren, auch bis hin zu neuen Konzepten, wo wir Hormone kombinieren. oder vielleicht auch in oligometastasierte Stadien sogar reingehen.
Absolut. Also diese, ich muss sagen, ich erinnere es auch noch, das war der Standard damals. Man hat zunächst lymphadenektomiert und dann auch nur die Fossa obturatoria, also diese ausgedehnte Lymphadenektomie, gar nicht gemacht. Mhm. Dann gab es die Pause. Es war häufig so, dass Fulan sich dann ausgeschleust hat und Kaffee getrunken ist, während ich am Tisch wartete, ja, bis der Schnellschnitt kam und wenn es dann positiv war, wurde abgebrochen. Und dann wurde dann, das waren gruselige Gespräche danach mit dem Patienten. Und wenn es dann negativ war, wie auch immer. Das war natürlich falsch. Und wir haben damals auch eine Studie durchgeführt. Dann haben wir geguckt, die abgebrochenen versus die weiter operierten, weil man den Lymphknoten nicht gefunden hatte im Schnellschnitt. So war natürlich retrospektiv und so weiter, aber ein ganz klarer Überlebensvorteil. Der Thomas Stoiber damals als Erstautor publiziert und das war, und andere haben es ja auch gesehen, also Lymphknoten positive Patienten.
Da kam, glaube ich, waren das nicht noch so Krebsregister München und so?
Krebsregister München war eine Studie, ganz genau. Da die hatten das gezeigt, zum einen für eben das Oligometastasierte. Und es gab, und auch für das Lymphknoten positive, und das waren dann mehrere Studien. Und dann gab es eben auch in den Leitlinien, dass eben die Lymphknoten positiven, dass das auch gar nicht mehr gemacht werden sollte, weil diese Indikation zur Lokaltherapie eigentlich vorher gestellt wird. Und selbst wenn Lymphknoten positiv sind, also dass man die gar nicht mehr zum Schnellschnitt schicken sollte, weil einfach die Patienten von der primären Therapie oder Therapie des Primarius profitieren, ganz eindeutig. Egal, wie man jetzt
Wem gebt ihr denn Hormone heute?
Also wir haben Aussagen, es ist ja auch in den Leitlinien so kommentiert. Ich glaube, wir sehen auch jetzt gerade wieder einen, das heißt jetzt auch schon sicherlich seit 2, 3, 4 Jahren, doch so, dass wir lokal fortgeschrittene Tumoren, weil die Morbidität des Eingriffs auch geringer geworden ist, weil man nicht immer eine geleitende Hormontherapie zwingend braucht, die Indikation zur radikalen Prostatektomie, weil die Patienten jung sind, weil sie obstruktiv sind. Und üblicher Standard ist es nicht, dass man neoadjuvant behandelt, aber im klinischen Alltag sieht das ja oft so aus, dass dann Patienten kommen, die haben dann Gleason 4 plus 5 und Sammelblaseninfiltration und kommen aber noch nicht zur OP, weil sie noch dies oder das machen wollen. Solchen Patienten, wenn die Wartezeit irgendwie länger ist oder sie noch unbedingt was machen wollen, gebe ich es auch. Es gibt da keine Evidenz dafür. Wir sehen noch häufiger dann Patienten, die lokal fortgeschritten sind, als mal Verdacht auf Rektuminfiltration, die gute Kandidaten sind für eine radikale Prostatektomie, die nach Aufklärung auch diese Therapieform für sich haben möchten und die wir dann noch downsizen. Wenig Evidenz dazu. Wir haben dazu selber auch publiziert, gemeinsam mit den Kollegen aus Frankfurt, mit Jungi Chuns Truppe, haben gesehen, dass doch, wenn man diese Patienten hat, also es waren alles lokal fortgeschrittene Patienten, die dann 3 bis 6 Monate neoadjuvant vorbehandelt wurden, dass wir dann 75% dieser Patienten tatsächlich in einen operablen, gut resektablen Zustand bekamen. Wenn uns das nicht gelungen ist, haben wir die dann primär bestrahlt oder auch palliativ resiziert und bestrahlt, je nachdem, wie es dann war. Aber der Großteil der Patienten, wenn das nicht völlig aus dem Ruder gelaufene Tumoren waren, kann man mit einer neoadjuvanten Hormontherapie gut vorbehandeln, den OP-Platz in Ruhe planen. Wir machen es dann gelegentlich so, dass wir dann nochmal MRT vielleicht vorher machen oder einfach einbestellen, Trusttasten, um dann eben zu sehen, ist es lokal resektabel, und das gelingt sehr oft. Und der andere Punkt, was wir zunehmend sehen, sind diese M1A-Patienten. Ne? Die sehen wir auch dadurch mehr, je mehr Diagnostik beim PSMA-PET machen. Und ab M1A haben wir ja die Zulassung für Enzalutamid und Apalutamid. Und wir haben da, muss man sagen, schon eine klare Serie mittlerweile, ich würde mal sagen, sicherlich 100 Patienten, noch nicht exakt nachgeguckt, die dann vorher neoadjuvant mit einer dualen Hormontherapie vorbehandelt wurden, sehr gut ansprechen in der Regel, wirklich gut ansprechen, dann radikal prostatektomiert werden im Intervall, plus natürlich eine ausgedehnte Lymphadenektomie. Es gelingt uns nicht immer, die auch oberen Lymphknoten dort operativ zu entfernen. Wir bestrahlen ja eh nach und würden nehmen das dann mit in das Feld hinein. Und wir haben mehr die Diskussion, also die Ergebnisse sind, darf ich wirklich sagen, so, also was die Onkologie angeht, so gut, dass wir häufig mit den Patienten die Diskussion haben nach 2 Jahren, wenn die dann PSA-Wert 0 haben, wenn alles gut ist, ob man es nicht absetzen kann. Gibt es alles, also die Therapie nicht absetzen kann.
Also dieses Thema Deeskalation.
Deeskalation, ne? Ich denke auch, also für dieses Konzept dann, was man da macht, das sind ja häufig, in den Studien, die es dazu gab, wurde selten PSMA-PET, also das ist schon mal eine andere Umgebung. Dann wurden die nicht radikal prostatektomiert, ausgedehnt, lymphadenektomiert, also nochmal eine andere lokale Therapie. Dann gab es nicht diese duale Hormontherapie. Und jetzt haben wir natürlich diese Dreifachkombination sozusagen. Bessere Bildgebung, effektive Lokaltherapie, sehr effektive Hormontherapie. Und für diese Patienten haben wir noch keine Studiendatenlage. Und diese Idee mit dieser Deeskalation, finde ich, macht auch einen ganz anderen Sinn, wenn man, oder es macht für mich, finde ich, das eben einen klaren Fortschritt, wenn man sagt, wir sind am Anfang sehr effektiv oder so effektiv, wie es geht, mit metastasendirektiver Therapie, mit Lokaltherapie des Primarius und einer erweiterten Hormontherapie, aber auch mit dem Ziel, dass wir jetzt nicht das immer als lebenslange Therapie ansehen müssen, sondern dann tatsächlich auch wieder rausgehen können. Natürlich kommt häufig dann wieder mit dem PSA-Wert, das ist dann so, aber auch dann trotzdem ist es so, dass man bei sehr vielen dann mit der Therapie rausgehen kann für eine gewisse Zeit, was ja auch Kosten, Lebensqualität etc. verbessert.
Lieber Markus, das war doch mal ein schöner kleiner Ritt durch die Prostatektomie in allen ihren Staaten. Ich fand es auch gut, dass wir mal ein bisschen die historische Brille aufgesetzt haben, weil ist ja auch irgendwie, ich weiß nicht, wie du das empfindest, aber so auch mal nach so einer Zeitspanne von 25 Jahren in Anführungszeichen dabei gewesen zu sein, aber auch zurückblicken zu können, ist schon irre, ne? Also wenn junge Ärztinnen und Ärzte heute in die Weiterbildung gehen, die das zum ersten Mal so lernen, ja, im Vergleich zu damals, und schon irgendwie auch was Schönes, oder?
Es ist was super Schönes, wobei ich dann auch immer finde, dass so dieser Ruhm sozusagen, dann sieht man immer schnell, wie vergänglich sowas ist oder wie kurzlebig. Also ich frage dann oft unsere Assistenten, na, Patrick Wall, schon mal gehört. Selten, dass ihn kennt. Und das ist der, das, der hat den Weg geebnet. Und das ist schon dann irgendwie ganz interessant, aber auch ganz schön. Alles hat seine
Zeit. Sehr gut. Ein schönes Schlusswort. Lieber Markus, ich danke dir ganz herzlich. War eine tolle Folge hier heute. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mögen sich bitte auch gerne die anderen Folgen in dieser Miniserie anhören. Ich freue mich, wenn Sie dem Urologisch-Podcast treu sind, werden oder bleiben. Und dir, lieber Markus, wünsche dir einen schönen Sommer. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir uns bald sehen, hast du ja gesagt. Wir wohnen sehr nah beieinander und wir arbeiten einigermaßen nah beieinander.
Genau, also es ist nicht ausgeschlossen.
Gut. Also herzliche Grüße rüber zur Martini-Klinik und Ihnen, meine Damen und Herren, alles Gute, gute Zeit, bis bald. Alles Gute, tschüss.
Vielen Dank, ciao, ciao, tschüss.
Urologisch, der Podcast von Urotube. Mit freundlicher Unterstützung der Accord Healthcare GmbH.